4. Februar 2015. Gebhard Stein hört im Radio die Ankündigung, dass am Abend mein Feature »Ich will ein Geständnis, Medikamentenversuche an Kindern in der Schweiz« gesendet wird. Er schreibt sofort eine Mail, die der Sender an mich weiterleitet.
Sehr geehrte Damen und Herren, seit vielen Jahren beschäftigt mich immer wieder, dass ich als Ersatzdienstleister 1972 in einer deutschen Behinderteneinrichtung experimentelle Medikamente von Ziba-Geigy verteilen musste. Der Name des Medikaments ist mir bis heute präsent, SH08714. Die Wirkung des Medikaments zielte nach Auskünften meiner damaligen Vorgesetzten darauf, bei jugendlichen Behinderten den Sexualtrieb zu reduzieren. Entsprechend wuchsen den Jungs mit 16 Jahren Brüste. Die Behinderteneinrichtung mit angeschlossener Klinik für Epilepsiekranke wurde von Medizinern regiert. Und wir kleinen Hilfskräfte hatten deren Weisheit zu respektieren. Ich finde, man müsste der Sache nachgehen.
Plötzlich wuchsen Schorsch Brüste. Medikamententests an Männern mit geistiger Behinderung. Ein Feature von Charlie Kowalczyk.
Die von Gebhard Stein erwähnte Behinderteneinrichtung liegt im südbadischen Kork. Hat man dort tatsächlich 1972 an Jugendlichen und jungen Männern mit geistiger Behinderung ein nicht zugelassenes Medikament getestet? In einer diakonischen Einrichtung?
Morgen.
Morgen.
Hat ja geklappt.
Wunderbar. Kalte Finger.
Ja.
Sind Sie
ja.
Schon ein Weilchen da draußen?
Ich bin ein bisschen Weilchen draußen.
5 Wochen, nachdem Gebhard Stein die Mail geschrieben hatte, holt er mich am Hechinger Bahnhof in Baden-Württemberg ab. Bei ihm zu Hause wollen wir in Ruhe miteinander über seine Erfahrungen als Ersatzdienstleistender in Kork reden.
Wir gehen jetzt sozusagen zurück, Anfang 70er Jahre, da hat es sich ja abgespielt. Ne? Also konkret 72. Ich stelle mir vor, diese Einrichtung, eine Behinderteneinrichtung, die mit Kindern, Jugendlichen bis zu älteren Erwachsenen alles umfasst hat, die da waren, zum Beispiel, weil man von ihnen gesagt hat, dass sie irgendwas mit Epilepsie zu tun hätten, also dass sie epilepsiekrank seien.
Der heute 64-jährige Stein ist Diplompädagoge und promovierter Sozialwissenschaftler. Mit der sexuellen Agilität von jungen Männern hatten sie in Kork große Probleme, erzählt er. Aber das sei in anderen Einrichtungen, in denen er ebenfalls gearbeitet hatte, genauso gewesen.
Ich kann mich an eine wunderschöne Situation erinnern. Da saß einer dieser Behinderten, dessen Körper war absolut verschoben und quer. Der konnte nicht reden, der konnte nur so bestimmte Laute von sich geben. Und er saß da auf seinem Stühlchen. Und eines Vormittags, da war noch ein anderer, war ich Ferienarbeiter sozusagen, da waren wir beide zu zweit und unsere gute Schwester, die eigentlich die Station geleitet hat, die war gerade woanders zugange, Gott sei Dank. Und da sehen wir, wie dieser junge Erwachsene das tatsächlich hinkriegt zu onanieren. Und er zieht dann so langsam die Hose runter und dann tatsächlich spritzt das Ganze am Schluss auch noch wunderschön raus. Und wir beiden jungen Kerle haben uns dann sozusagen angestoßen und haben gesagt, Gott sei Dank hat dies die Schwester nicht gesehen.
Gebhard Stein ging gleich nach dem Abitur nach Kork. Eine Welt, die ihm erstmal fremd war. Das machte ihn neugierig. Wochenlang wurde er zum Nachtdienst eingeteilt, als einzige Pflegekraft. Für die Patienten stellte der junge Mann die Medikamente für den nächsten Tag zusammen.
Dann fällt es natürlich auf, wenn ich immer die Luminal und weiß der Teufel, also diese für die Epilepsie spezifisch zugerichteten Medikamente, da irgendwo rausnehme und da reintüte und dann da plötzlich ein Medikament ist, das so aus einer vollkommen weißen Schachtel rauskommt, wo nur draufsteht, SH08714. Kann ich bis heute auswendig. Vielleicht ist noch irgendwo ein Zahlendreher drin, aber vom Grundprinzip hieß das Ding so. Und habe mal einen Mediziner gefragt, also die jungen Assistenzärzte da. Ja, das ist halt ein Erprobungsmedikament gegen den Trieb, du weißt schon. Das war's dann. Ja. Eine kritische Hinterfragung dieser Geschichte gab es nie.
Wie viele Jugendliche oder junge Männer in Kork das triebhemmende Medikament einnehmen mussten, weiß er nicht.
Wir sind ja mit den Jungs oder mit den Erwachsenen, wo dann so ein paar Jüngere dabei waren. schwimmen gegangen, da konnte man ganz klipp und klar sehen. Also der eine Junge, dieser Schorsch, der hatte natürlich Brüste, die da nicht hingehört hätten. Das war eigentlich relativ klar, dass das irgendwo mit medikamentösen Geschichten zusammenhängt. Also das war sozusagen die Kehrseite der Medaille. Man hat die Triebgeschichten vielleicht ein bisschen in den Griff gekriegt, aber sozusagen hat in Kauf genommen, dass der in gewisser Weise verweiblicht war, zumindest bezogen auf die äußeren Geschlechtsmerkmale.
Manchmal, wenn er sich unbeobachtet fühlte, ließ Gebhard Stein die Pillen mit der Versuchsnummer SH08714 einfach verschwinden. Er war misstrauisch geworden, erzählt er, und traute den Ärzten in Cork einiges zu. 44 Jahre sind seit dieser Zeit vergangen. Ich frage ihn, ob er sich an die Namen der Jugendlichen und jungen Männer erinnern könne. Vielleicht an den Nachnamen von Schorsch. Nein, sagt er.
Es wird kaum welche geben, die sagen können, man hat mir Medikamente verabreicht, man hat mit mir sozusagen am lebenden Menschen ohne mein Einverständnis Experimente gemacht. Es gibt niemand, der das erzählen kann und es gibt wahrscheinlich auch niemand, der anklagt, dass das passiert ist.
Im Oktober 2015 fahre ich in einen kleinen Ort in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Ich habe mich mit Joachim Walter verabredet. Er ist Theologe und Professor für Psychologie und trat schon Ende der 70er Jahre in Deutschland für die sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung ein. Als einer der Ersten.
Das Schlimmste war mal in Augsburg ein Vortrag, wo mich katholische Nonnen ausgebuht haben. Richtig gebuht. Hätte ich nie gedacht, dass die das hinkriegen. Nee, die haben ja buh gebrüllt. Wollten mich einfach nicht zu Wort kommen lassen, sodass ich dann gesagt habe, okay, wenn ihr nicht wollt, dann gehe ich halt wieder zusammengepackt und bin verschwunden. Wahrscheinlich hatten die gedacht, da kommt jetzt ein evangelischer Theologe, der das wahrscheinlich in ihrem Sinne bringt, nämlich verdrängend, verleugnend, tabuisierend. Und das war nun gar nicht der Fall, denn ich habe immer meine Vorträge begonnen, normalerweise mit so einem meditativen Einstieg. Jeder soll mal die Augen schließen, sich überlegen, was denn für ihn im Sexualitätsbereich das schönste Erlebnis war. Dann so eine Art Selbstbefriedigungsfantasie. Und dann, ob denn das alles bei behinderten Menschen anders oder gleich ist. Und da hatte ich beginnen können, es gibt nicht die Sexualität, sondern so viele Formen, wie wir im Raum sind. Und es gibt nicht die Sexualität behinderter Menschen, der Behinderten, sondern es gibt auch dort je individuelle Ausprägungen.
Joachim Walter kennt die Einrichtung gut, in der Gebhard Stein damals seinen Ersatzdienst leistete. 30 Jahre später, von 2002 bis 2010, war Walter selbst Vorstandsvorsitzender der Diakonie Cork.
Jetzt wussten die Korker behinderten Menschen teilweise aus Berichten, dass ich schon einzelne Paare kirchlich getraut hatte. Behinderten Paare. Und kaum war ich dort, kamen viele an und wollten jetzt auch getraut werden. Jetzt ist Walter da, jetzt geht's aufwärts. Also die durften alle nicht zusammen sein. Das war noch bis zu meiner Zeit, war das streng untersagt. Sie hatten dann in der Werkstatt, weil sie da teilweise Externe hatten, sich auf dem Klo versammelt oder sonst wo versucht. Also ganz ekelhafte, so richtig auch sexualfeindliche Verhaltensmuster und Hausgebote und Heimgebote gab es da, die ich dann alle außer Kraft setzte.
Der Theologe berief gleich 2002 eine Arbeitsgruppe ein. Sie sollte ein Konzept entwerfen, nachdem in Zukunft alle Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit bekämen, auch ihre Sexualität zu leben. Nur sexuelle Übergriffe sollten verhindert werden.
Je schwerer ein Mensch behindert ist, umso weniger hat er ja die Möglichkeit, als Paar Sexualität zu erleben, sondern es bleibt nur der Bezug auf den eigenen Körper normalerweise, sodass also die Selbstbefriedigung das große Feld ist. Die meisten schwerer behinderten Menschen checken gar nicht, wie man es richtig macht. Die drücken sich auf dem Boden herum, drücken sich an Heizungsröhren herum, versuchen dies und das zu klären, aber es kommt nicht zum Erfolg. Gut, es gibt auch so eine Art fehlende Sensibilität bei bestimmten Behinderungszusammenhängen. Aber das ist nicht generell der Fall, sodass man also ihnen richtig behutsam zeigen muss, wie das denn geht, richtig Selbstbefriedigung durchzuführen. Ich habe es eingeführt, dass das nicht jetzt Mitarbeiter machen sollten, denn dann haben wir sofort die Übergriffssituation, sondern dass es hauptsächlich Brüder oder Väter zeigen sollten, indem sie jetzt nicht die Hand anlegen, sondern bei sich das vorführen. Und dann wurde mir oft rückgemeldet, jetzt klappt's.
In der Diakonie Kork gab es eine Aufbruchsstimmung, aber auch Widerstände gegen die veränderte Sexualnorm. Besonders die Erlaubnis zur sogenannten sexuellen Assistenz war umstritten. Auch bei Eltern, deren erwachsene Kinder schon seit vielen Jahren in der Behinderteneinrichtung lebten.
Wir hatten einen, der wollte aber dringend eine Frau richtig einmal ansehen und spüren. Und dann gingen wir mit dem ins Bordell nach Offenburg. Und er hat aber das dringend noch vor Ostern wollen. Und dann ging er am Karsamstag dorthin. Und er hatte zunächst mal strengst vertraulich, seine Eltern dürfen ja nichts davon erfahren. Und dann hat er das vor lauter Wonne seinen Eltern erzählt. Und dann hatten die Eltern einen richtigen Aufstand gemacht. Das war sozusagen richtig gehend Beschwerde mit Rechtsanwalt. Also wie wenn ich da forschungsmäßig mit behinderten Menschen Bordell besuche, extrem versuchen würde anzuleiern. Dann haben die ihren Sohn leider aus Kork wegverlegt, woanders hin, wo es noch konservativer läuft, wo es noch behüteter läuft, wo es noch traditioneller läuft. Es war tragisch, war sehr, sehr tragisch.
Ich will von Joachim Walter wissen, ob er über den Einsatz triebhemmender Medikamente in Kork weiß.
Ich weiß, dass die Schwestern triebhemmende Medikationen oder ähnliche Mittel gegeben haben. Das aber nicht jetzt mit der Gießkanne allen gegeben haben, sondern bei denen, wo sie merken, da ist ein größerer Wunsch. Also, dass da ein Versuch lief, ganz konkret, ja, das kann schon sein. Kann ich mir nicht denken, aber ist vorstellbar in der Tradition von Kork, dass die aus der Klinik heraus von den Ärzten her entsprechende Medikationsversuche gemacht hatten. Und wenn denn das so mit einer Nummer bezeichnet war, dann war es vielleicht so schon.
Ende Oktober 2015. Ich bin in Kork, das zur nahegelegenen Stadt Kehl am Rhein gehört, an der Grenze zu Frankreich. Gegründet wurde die Einrichtung 1892 als Heil- und Pflegeanstalt für epileptische Kinder. 5 Tage werde ich hier bleiben und herauszufinden versuchen, ob in dieser evangelischen Einrichtung tatsächlich unerlaubte Medikamentenversuche stattgefunden haben.
Wer als mehrfach behinderter Mensch lebt, wird erstmal als Neutrum wahrgenommen. Ja, dass so jemand einen Wunsch nach Sexualität haben könnte, das ist für viele gar nicht existent. Und dass das ein Umgang wird, der auch nicht mit Peinlichkeit irgendwie belastet ist, sondern man sagt, okay, das sind Menschen wie du und ich, die haben Bedürfnisse, die wollen sie befriedigen. Und welchen Weg des Umgangs finden wir jetzt damit?
Die Sozialarbeiterin Michaela Pauline Lux arbeitet seit 2000 hier. Sie kann sich noch an die Zeit erinnern, als Joachim Walter Vorstandsvorsitzender der Diakonie wurde.
Ich war auch in diesem Arbeitskreis, der sich zu diesem Thema zusammengefunden hat, dieses Konzept, wie gehen wir mit Sexualität um in der Einrichtung. Ja, das hat Herr Walter initiiert. Das schwelte schon länger. Da haben einige Mitarbeiter in der Einrichtung, ich glaube, das war Mitte der 90er oder Ende der 90er, einen Vortrag von ihm gehört. Und als er dann eben hier hinkommt, dachten alle, juhu, jetzt ist sozusagen der Papst das Thema Sexualität bei uns in der Einrichtung. Jetzt können wir das Thema mal angehen. Und dann wurde es tatsächlich auch strukturiert und professionell angegangen.
Je offener mit Sexualität umgegangen wird, desto geringer sei die Gefahr von sexuellen Übergriffen, meint Michaela Pauline Lux. Möglicherweise seien damals triebhemmende Medikamente getestet worden, weil das Personal überfordert war. Heute aber sei der Umgang mit Sexualität selbstverständlicher geworden. Doch gerade auch mit Menschen, die sehr schwer behindert sind, bleibe es ein ambivalentes Thema.
Da gab es einen jungen Mann, der hat ganz verzweifelt onaniert, aber hat es nicht hingekriegt. Also der hatte eine Spastik, der konnte gar nicht richtig. Und letztendlich war der Penis wirklich, der hat sich selbst verletzt. Gerade wenn ich jetzt an diesen jungen Mann denke, da hatte ich schon auch so diese Fantasien, Mensch, kann nicht einer von uns. Ja? Weil er kennt uns, also das ist tatsächlich auch was Vertrautes. Und ich mache das jetzt ja nicht in einer erotischen Situation, sondern ich könnte mir durchaus vorstellen, wie die Skandinavier das ganz pragmatisch sehen, ja, so nach dem Motto, das ist eine Bedürfnisbefriedigung. Ich helfe dem jetzt, ich erleichtere ihn. Ich weiß nicht, ob das hier in unserem Umfeld gut funktionieren würde. Eben, weil es dieses, was machst du da, ja, das ist Missbrauch und. Also ich tendiere definitiv zum pragmatischen Umgang.
Also wir stehen jetzt da vor dem sogenannten Föhrenhauptgebäude und es ist also ein symmetrisches Gebäude, ganz genau. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Die rechten Seite waren die Männer, links die Frauen. Erster Stock Männer 1, zweiter Stock Männer 2.
Gebhard Stein begleitet mich für einen Tag in Kork. Auch er ist gespannt, ob die heutige Diakonieleitung zur Aufklärung beitragen wird.
Ich war von abends um 7 oder 8 bis morgens um 7 war ich für die 80, die da drin waren, allein zuständig. Ich habe geguckt, dass morgens noch alle leben. Also das ist jetzt kein Witzchen, sondern also es gab schon ein paar Situationen, wo das nicht so sicher war, dass es auch so ist.
Klaus Freudenberger ist Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Diakonie Kork. Er nimmt sich Zeit für uns.
Morgen.
Freudenberger.
Bis Gott.
Guten Morgen.
Auf Spurensuche.
Ja, ich habe schon Flashbacks.
Okay.
Manches ist noch gleich, vieles nicht.
Ja.
Die Einrichtung ist wie ein eigenes, kleines Dorf. Klaus Freudenberger zeigt uns die Behindertenwerkstätten, die Epilepsiekliniken für Kinder und Erwachsene und dann erklärt er uns die fast 125-jährige Geschichte von Kork, führt uns zur Gedenkstätte am Korker Schloss.
Wir haben zum Beispiel die Bertha Rottweiler, 5.4.1903 geboren, die Anna Scheuermann, 21.01.1908. Wir haben die Beate Schönemann, 2.11.1894. Hier hinten ist der Wilhelm Fritsch, 19.07.1922. Und der August Müller, 26.08.1884.
Wir haben dann auf diesem rausgestellten Stein die beiden Deportationsdaten benannt, 28. Mai und 23. Oktober 1940. Und haben rückblickend in Stein gemeißelt, 113 Menschen, Erwachsene und Kinder wurden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft weggeholt und umgebracht, weil sie behindert waren.
1940 hätten sie die Deportation nicht verhindern können. Das präge die diakonische Einrichtung bis heute, höre ich immer wieder.
So die ethische Verantwortung der Kirchen etc. Und solche Sachen lässt sich ja da gut anschließen. Ja.
Und manchmal benenne ich einfach auch das Thema Abtreibung in der Gegenwart. Ja. Also ich habe vor 2 Jahren habe ich erstmals vom Statistischen Bundesamt die Mitteilung bekommen, dass wir pro Quartal in Deutschland um die 25.000 Abtreibungen haben. Ja. Das heißt, jedes Jahr fällt 100.000 Mal die Entscheidung gegen werdendes Leben, aus welchen Gründen auch immer. Wir erheben uns sozusagen rückblickend doch manchmal leicht, wie konnte das damals geschehen, wie konnte die da zugucken oder. Ja. Aber mitten in unserer Gesellschaft geht es eben auch um Leben und Tod. Ja. Und zwar nochmal zahlenmäßig pro Jahr in einer anderen Dimension. Schlimm genug, ja, aber damals waren es eben diese 70.000, heute sind es 100.000 pro Jahr.
Wobei man natürlich das nicht vergleichen kann.
Die Diakonie Kork ist der größte Arbeitgeber in Kehl. 1370 Beschäftigte, allein 900 davon in Vollzeit. Nachfolger von Joachim Walter als Vorstandsvorsitzender ist Frank Stephan. Wir sind miteinander verabredet. Klaus Freudenberger ist auch mit dabei.
Kork ist eins der Epilepsiezentren in Deutschland. Hier kommen Betroffene wirklich von ganz weit her. Jetzt ist Epilepsie ja eine sehr verbreitete Krankheit oder ein Sammelbegriff für Erkrankungen des Gehirns, die sich in sehr unterschiedlicher Weise manifestieren. Da gibt es Menschen, die leben mit Epilepsien völlig unerkannt zwischen uns, die sind medikamentös eingestellt, bis hin zu jenen, die schwerst mehrfach behindert sind, die den ganzen Tag auf Assistenz und Unterstützung angewiesen sind. Und für diese Menschen, da bieten wir hier 350 Wohnplätze an. Wir haben Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Wir bilden hier auf dem Gelände auch selber Nachwuchs aus. Das sind Menschen, die sowohl eine pädagogische als auch pflegerische Kompetenz sich hier erwerben. Und das passiert in dem sogenannten Korker Schloss.
Was macht heute noch den Unterschied zwischen einer staatlichen Einrichtung und einer diakonischen Einrichtung wie Kork ist?
Das ist ein totaler Charakterunterschied. Es ist eine Haltungsfrage, weil wir nicht einfach nur so brav Auftragserfüller sind, sondern ein eigenes Menschenbild haben, von diesem eigenen Menschenbild her auch einen gewissen Anspruch an unsere Arbeit haben, an das Thema Zeit für Menschen haben. Und das ist schon wirklich ein deutlicher Unterschied.
Frank Stephan schwärmt von der Arbeit der Diakonie Kork. 2017 wird die Einrichtung ihren 125. Geburtstag feiern. Da soll es keine negativen Schlagzeilen geben. Aber er bittet dann doch Volker Blankenhorn, ehemals leitender Arzt der Erwachsenenklinik im Epilepsiezentrum, im Archiv mal nachzusehen, ob er vielleicht Akten zu einer Versuchsreihe mit SH08 714 findet. Jenem Medikament, welches Gebhard Stein vor über 40 Jahren an Patienten verteilen musste, wie er mir sagte.
Es gibt ja nichts auf der Welt, was es nicht gibt. Aber nach allem, was ich auch an Berichten über die damals Verantwortlichen, die inzwischen leider verstorben sind, auch über deren Haltung, über deren Motivationen und so weiter kenne, bleibt es für mich nach wie vor unvorstellbar. Wir haben ja auch hier die Situation, dass unsere Klinik, also die Kinderklinik, die es damals schon gab, und die Erwachsenenklinik, die dann ja auch erst später dazu kam, auch sehr junge Kliniken sind, sodass auch dort historisch jetzt keine Wurzeln sozusagen bis in braune Zeit und eine personelle Kontinuität war. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, nein.
Wo ist George abgeblieben? Lebt er noch?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir wissen, dass er irgendwann Kork verlassen hat, in eine andere Einrichtung damals gewechselt ist. Das ist aber auch schon sehr lange her. Und danach verliert sich für uns die Spur.
Nachdem ich das Mikrofon schon eingepackt habe, stehen wir noch zusammen herum. Frank Stephan, Klaus Freudenberger und ich. Vermutlich hätten sich damals die Ärzte mit dem jungen Ersatzdienstleistenden einen Scherz erlaubt, sagt der eine. Sie hätten ihn ein wenig hochnehmen wollen, den noch unbedarften Schwarzwaldjungen Gebhard Stein. Ja, fügt der andere hinzu, so könnte es gewesen sein. Volker Blankenhorn wohnt mit seiner Frau um die Ecke des Epilepsiezentrums. Seit 2000 ist er im Ruhestand. Früher leitete er die Erwachsenenklinik. Wenn man den Einsatz triebhemmender Arzneimittel in den 1970er Jahren und auch davor verstehen wolle, müsse man sich in die Zeit hineinversetzen, erklärt der Gebhard Stein und mir. Der Umgang mit Menschen mit sehr schweren Behinderungen und ihrer Sexualität sei nicht leicht gewesen. Außerdem fehlten Psychologen, Sozialarbeiter, Pflegepersonal.
Also diese ganze Palette der Auseinandersetzung oder der erzieherischen Maßnahmen sind geschlagen worden, ist nicht grundsätzlich. Es kam aber dann immer mal der eine oder andere, dem eben die Hand ausgerutscht ist. Gell? Ich muss dazu sagen, auch die Frage des Isolierens und des Anbinden an das Bett. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wo ich das selber gemacht habe. Und ich erzähle Ihnen das, ich sitze morgens 6:30 in meinem Büro, Fenster sind alle auf, Männer zwei, fürchterliches Gebrüll, ich gehe rüber, kommt mir schon also der Betreuer entgegen, blutend, ein Stück Muskel rausgebissen und der Heimbewohner auch. Und das war also ein behinderter Mensch, der, wenn er in Rage kam, hat er also einen wirklich gebissen und das bin ich mit hoch, das war also eine Metzgerei da oben. Gell. In einer solchen Situation, ja, was macht man da? Was hätten Sie gemacht?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ja. Könnte das jetzt auch sein, dass dieses Medikament, SH und so weiter, könnte das auch eine Erprobungsphase gewesen sein von einem antiepileptischen Medikament?
Das ist halt das, was ich nicht genau sagen kann. Es kann das durchaus sein. Nicht? Also ich persönlich würde jetzt mal gerade Triebhemmung und solche Geschichten, Und ich meine, wir mussten das auch manchmal machen, bevor man den Menschen also noch mehr in seine Aktivität eingeschränkt hat. Da gab es Psychopharmaka, die zugelassen waren. Da gab es Medikamente, die man eben da verabreicht hat, nicht? Und das ist eben
auch
diese...
Auch
Neurozil, ja. Das war damals Neurozil, Haldol. Ja, das waren eigentlich die gängigen, gell, nicht?
Wenn man den Sexualtrieb auch mit zugelassenen Psychopharmaka oder Antiepileptika hemmen konnte, warum sollte man dann noch ein Versuchsmedikament testen? Volker Blankenhorn weiß es nicht. Immer wenn es um die Ereignisse Anfang der 70er Jahre geht, dreht sich unser Gespräch im Kreis. Auch wie Schorsch mit Nachnamen heißt, der Jugendliche, dem Brüste gewachsen waren und an den sich Gebhard Stein noch erinnert, verrät mir in Kork niemand. Datenschutz. Manchmal glaube ich schon, dass ich einem Phantom hinterherjage. SH08714. Dokumente aus dieser Zeit gibt es in Kork nicht mehr, sagt man mir. Gab es damals klinische Prüfungen oder Beobachtungen zu SH08714, die Ärzte über erwünschte und unerwünschte Wirkungen des Versuchsmedikaments notierten? Wie lange müssen überhaupt Dokumente von klinischen Studien aufgehoben werden?
Also bei uns sind es 20 Jahre. Und das ist natürlich schade, wenn man dem jetzt nachgehen will. Aber manchmal kriegt man es doch raus.
Wie sieht er in der Kinderklinik des Epilepsiezentrums? Mit Einverständnis der Eltern darf ich die Kinderärztin Adelheid Wiemer-Kruhl begleiten. Kinder und Jugendliche erzählen mir über ihre epileptischen Anfälle, die sie nicht steuern können. Manche können nicht sprechen, andere sich nicht einmal bewegen.
Das ist der Jonas. Hallo? Jetzt gehen wir zu deinem Nachbarn, ne? Jetzt gehen wir zum Jonas. Dem Jonas geht's gut, ne? Genau, ja, fremde Stimme, ne? Ja, magst du das, wenn man dich krault?
Jonas liegt stumm da. Nur minimale Reaktionen in den Augen des Jungen kann ich entdecken. Mehr nicht. Was empfindet er?
Wenn ich neue Kollegen hier habe, dann sage ich denen, wissen Sie was? Wir sind diejenigen, die nicht mehr weiterschicken. Wir sind diejenigen, die auch Mitpatienten aushalten müssen, wenn wir ihnen nicht besser helfen können.
Bernhard Steinhoff ist Professor für Neurologie und klinische Neurophysiologie und der ärztliche Direktor des Epilepsiezentrums.
Wir machen klinische Studien hier in Cork. Heutzutage nennen sie das Good Clinical Practice. Es gibt eine Deklaration von Helsinki, es gibt eine Ethikkommission in Freiburg. Alles, was wir hier klinisch-wissenschaftlich machen, muss natürlich diesen ethischen Voraussetzungen entsprechen. Sonst geht das überhaupt nicht. Ich will das auch so, weil wir 30% Patienten immer noch haben, denen wir nicht helfen können. Also sind wir, finde ich, als Epilepsiezentrum auch verpflichtet, in die Richtung weiter zu forschen.
Wie konnte es dazu kommen, frage ich Steinhoff, dass jungen Männern Brüste wuchsen? Könnte es eine Folgewirkung durch die Einnahme von Antiepileptika sein?
Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein Neuroleptikum gewesen ist, das noch in der klinischen Prüfung war. Muss ja so sein, sonst hätte es ja irgendeinen zugelassenen Namen gehabt. Ich weiß es ehrlich nicht. Auf jeden Fall ist mir jetzt kein Antiepileptikum bekannt, bei dem das typischerweise bei mehreren Patienten eine Folgeerscheinung wäre.
Mehr kann der ärztliche Direktor des Epilepsiezentrums in Cork nicht zur Aufklärung beitragen. Immerhin. Ein Neuroleptikum scheint SH08714 nicht zu sein. Eine Erkenntnis, die mich aber nicht wirklich weiterbringt. In der Nacht schlafe ich unruhig, wache immer wieder auf. Nun ist fast ein Jahr vergangen, seit ich von Gebhard Stein über den Einsatz des triebhemmenden Arzneimittels an wehrlosen Patienten erfuhr. Bin bisher über einen begründeten Verdacht kaum hinausgekommen. Soll ich aufgeben? Dann schreibt mir auch noch das Deutsche Patent- und Markenamt in München, dass sie SH08714 nicht finden können. Die gleiche Antwort bekomme ich vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Köln, zuständig für die Zulassung von Medikamenten. Auch das Bundesgesundheitsministerium scheint ahnungslos. Einen Versuch will ich noch machen. Gebhard Stein glaubt, das Versuchsmedikament sei von der Ziba-Geigy AG gewesen. Ziba-Geigy und Sandoz fusionierten 1996 zu Novartis, dem weltgrößten Pharmakonzern. Ich schicke eine Mail mit der Bitte in die Schweiz, mir bei der Suche nach SH08714 behilflich zu sein. Eine Woche später. Ein Anruf aus Basel, Patrick Barth, Director Global Media Relations der Novartis International AG, ist am Telefon. Wir haben in unseren Archiven nach SH08714 geforscht, nichts gefunden. Seine Stimme klang erleichtert und er fügte hinzu, das Versuchsmedikament ist ganz sicher nicht von uns gewesen. Außerdem hätte eine Mitarbeiterin von Novartis weiter recherchiert. SH könnte für Schering stehen. Schering forschte mit Östrogen und Gestagen, mit weiblichen Hormonen. Triebhemde, Medikamente und Hormone. Schering könnte passen, dachte ich. Seit 2006 gehört das Unternehmen zu Bayer. Also schrieb ich am 19. Januar 2016 eine Mail an die Presse- und Öffentlichkeitsabteilung des Pharmakonzerns. 8 Tage später kommt die Antwort.
Sehr geehrter Herr Kowalczyk, nach umfangreicher interner Recherche in den Archiven der Schering AG hat sich ergeben, dass es mit derzeitigem Wissensstand keine Substanz oder Formulierung einer Substanz mit der Nummer SH08714 gibt. Beste Grüße, Dr. Michael Diehl, Communications, Leverkusen.
Doch die Mail hat noch einen Anhang. Dort finde ich die interne Kommunikation zu meiner Anfrage. Vermutlich, damit ich im Bilde bin.
21. Januar 2016. Lieber Herr Johansen, ich habe die SH-Nummer von Cyproteronacetat in der angehängten Publikation gefunden. Freundliche Grüße, Arvid Kleve, Bayer Pharma Aktiengesellschaft.
Das dürfte die Angelegenheit klären und beenden. Die Nummer weicht allerdings etwas ab. Seite 4, Brief des Bundesjustizministers, nennt SH 8.0714. Das könnte eventuell Kerstin Krusius mit dem Anfragenden klären. Freundliche Grüße, Dr. Lars Johansen, Document Management.
Lieber Herr Johansen, es bleibt aber noch die Frage, ob die erwähnten Studien damals so durchgeführt wurden. Das wüssten wir gern noch, bevor wir an einer Antwort für den Journalisten arbeiten. Wir haben in der Zwischenzeit auch recherchiert und den Journalisten gefunden, hier seine Webseite, die auf kritische investigative Berichterstattung hindeutet. Freundliche Grüße, Dr. Kerstin Krusius, Head of R&D Media and Partner Relations.
22. Januar 2016, liebe Frau Krusius, die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei der erwähnten Nummer um SH8.0714 Cyproteronacetate Androcur handeln könnte. Zumal dieses Präparat in den 70er Jahren zur Behandlung von Sexualdeviationen in klinischen Prüfungen verwendet wurde. Aus einer Anzahl von 36 relevanten klinischen Studien zwischen dem 01.01.1970 und dem 31.12.1980 können wir keine Hinweise auf eine Durchführung einer Cyproteronacetate-Androkur-Studie an einem Epilepsiezentrum Cork und oder verbunden mit einem Klinikum in Kehl finden. Freundliche Grüße, Stefan Brügger, Head of Document Management Berlin.
27. Januar 2016. Lieber Herr Diehl, wie eben besprochen, hier alle Informationen, die uns zurzeit zur Verfügung stehen. Die angefragte Substanz gibt es nicht und in Absprache mit Herrn Renner sollten wir die Antwort zum jetzigen Zeitpunkt darauf beschränken. Freundliche Grüße, Best Regards, Dr. Kerstin Krusius, Head of R&D Media and Partner Relations.
Warum eigentlich will mir Bayer offiziell nicht mitteilen, dass sie das Medikament gefunden haben? Immerhin eines ist jetzt klar. Gebhard Stein kann sich auf sein Gedächtnis verlassen. Fast. Die Irritation entstand durch einen Zahlendreher. Statt SH08714 muss es SH8.0714 heißen. Unter dem Namen Androcur wurde die Substanz 1973 zugelassen und wird heute noch angewendet. Wie SH8.0714 also noch vor der Zulassung als Androcur nach Cork gelangte und wer es unter welchen Bedingungen da eingesetzt hat, bleibt im Dunkeln. Am 21. September 2016 bitte ich Bayer um ein Interview. Niemand in dem Pharmakonzern reagiert darauf.
Die Akten aus dieser Zeit existieren nicht mehr. Das andere ist, die damals zuständigen Ärzte leben auch nicht mehr. Und die Mediziner, deren Dienstzeit sozusagen historisch am weitesten zurückreicht, kamen erst in den folgenden Jahren der 70er Jahre. Ich habe mit denen gesprochen.
Es sei ziemlich alles korrekt abgelaufen, erzählt mir der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Kork, Frank Stephan.
Die haben über die konkreten Vorgänge natürlich keine Erinnerung, aber haben eine Erinnerung an ihre damaligen Vorgesetzten, an ihre Vorgänger. Und sagten, sie können sich nicht vorstellen, dass dort im Grunde Versuche gemacht worden sind. Der therapeutische Einsatz von Androcur, der hat natürlich stattgefunden.
Androcur ist in den USA nicht mehr zugelassen.
Dieser Blocker Testosteron ist in den USA vor allen Dingen dadurch gefürchtet, dass er einmal Krebs auslöst, nachweislich Leberkrebs, und zum Zweiten, dass er die Schlaganfälle macht. Ich bin Pharmakologe, habe auch mal eine Zeit lang im Bundesgesundheitsamt gearbeitet, bin dort gefeuert worden von dem korrupten Präsidenten Überla, weil ich zu sehr gegen die Industrie argumentierte. Ich bin dann nach Bremen gegangen, habe hier an der Klinik eine klinische Pharmakologie aufgebaut und bin ungefähr seit der Zeit auch Mitherausgeber oder Autor bei dem Arzneitelegramm gewesen.
Zum Gespräch mit Professor Peter Schönhöfer bringe ich eine klinische Studie zu Cyproteronacetat/Androcur von 1977, also aus der Zeit nach der Zulassung in Deutschland, mit. Auch die hatte sich im Anhang der Mail der Presseabteilung von Bayer befunden. Die Schering-Studie wurde unter der Leitung von Professor Volkmar Tilsner an der Hamburger Universitätsklinik Eppendorf, kurz UKE, durchgeführt. Tilsner galt damals als Fachmann für Blutgerinnung.
77, ja.
77, ja.
Die haben nur die Gerinnungsfaktoren geprüft. Da haben sie nichts gefunden, ist doch klar. Welche haben sie denn gemacht? Das ist doch Unsinn. Das waren insgesamt 11 Patienten.
Genau.
Quatsch. Damit können sie doch keine Gerinnungsanalyse machen.
An der klinischen Studie in der UKE waren nur 11 Männer als Testperson beteiligt, die damals unter sogenannter Hypersexualität litten oder sexuell gewalttätig gewesen sein sollen.
Eine völlig überflüssige Untersuchung, denn wir haben ja die Beobachtung am Menschen mit den Ereignissen. Die Ereignisse treten ein und die sind nicht in den Messparametern abgebildet. Das heißt also, die Parameter sind nicht geeignet, die Aussage zu treffen, dass dann keine embolischen Ereignisse auftreten. Das war eine Untersuchung der typischen Art, wie getäuscht wird. Man hat eine Studie gemacht und nichts gefunden, also kann das Ereignis, das aufgetreten ist, nicht mit dem Mittel zusammenhängen. Das ist eine Untersuchung zur Entlastung des Herstellers. Punkt.
Und Entlastung konnte Schering offenbar brauchen. Denn die Diskussion über das Medikament nahm kein Ende, nachdem der Konzern Androcur 1973 in den Handel gebracht hatte. Aber auch schon vor der Zulassung ging man mit den triebhemmenden Pillen hemmungslos um, wie der Spiegel 1971 berichtete.
Die Vermutung, das Mittel könnte gelegentlich leichtfertig angewandt werden, besteht zu Recht. In Berlin berichtete eine Ärztin, sie habe Androcur sogar Kindern, eines davon 4 Jahre alt, verabfolgt. Das Kind sei, so die Ärztin, wegen exzessiver Onanie behandelt worden.
Damals war es möglich, dass Ärzte in Absprache mit dem Hersteller die Pillen bereits vor der Zulassung dem Patienten verabreichten, wenn sie die Notwendigkeit zur sofortigen medizinischen Anwendung begründen konnten. Das ist heute auch noch möglich. Schering konnte also schon vor der Zulassung Androcur Ärzten zum Kennenlernen zur Verfügung stellen. Solche Vorgehensweisen waren damals in Deutschland üblich und wurden vom Bundesgesundheitsministerium unkontrolliert zugelassen, erklärt mir Peter Schönhöfer. Anders war es in den USA und in England. Dort forderten die Zulassungsbehörden auch schon damals qualifizierte klinische Studien ein. Deshalb musste Schering weitere klinische Prüfungen unter dem Code SH 8.0714 durchführen, weil sie Androcur auch dort vermarkten wollten. In Deutschland wurde erst 1978 mit dem Inkrafttreten des neuen Arzneimittelgesetzes die Zulassung von Medikamenten von qualifizierten klinischen Studien abhängig gemacht. Mit dem Androcur-Wirkstoff Cyproteronacetat haben Schering-Wissenschaftler schon lange vor der Zulassung von Androcur in Deutschland experimentiert. Er wurde 1961 entdeckt.
Die Substanzentwicklung begann in den 60er Jahren. Damals suchte man die Pille für den Mann. Das ist schiefgegangen, weil eine Dosierung, die die Spermienproduktion beim Menschen unterdrückte, auch gleichzeitig den Libido, also den sexuellen Appetit, blockierte. Das nächste war, dass man nicht nur die Fertilität der Männer kontrollieren wollte, sondern auch die sexuelle Hyperaktivität bzw. abweichendes sexuelles Verhalten.
Auch das Bundesjustizministerium, sagt Schönhöfer, hatte großes Interesse an der Entwicklung von Androcur.
1975 durfte die Firma Schering auf Veranlassung des Justizministeriums dieses Mittel zur Testung an erwachsenen Patienten mit sexualdeviantem Verhalten einsetzen. Und das wurde dann auch in den Gefängnissen angeboten den Sexualtätern, und wenn sie sich verpflichteten, regelmäßig das Androcur zu nehmen, dann kriegten sie Erleichterungen, auch Hafterleichterungen. Denn die Jahreskosten von einem Sexualtäter in dem Gefängnis waren damals rund 80.000 bis 100.000 D-Mark. Und die Schering-Leute sagten, wenn er unser Mittel nimmt, dann kostet das euch nur 10.000 D-Mark pro Jahr. So wurde das gemacht und dann haben die Beamten im Justizministerium entsprechend gehandelt.
Die Nutzen-Risiko-Abwägung von Androcur sei insgesamt negativ, meint Peter Schönhöfer, weil die Anwendung mit starken hormonellen und toxischen Störwirkungen belastet sei. Er nennt als Beispiele Depression, Thrombosen, Brustwachstum mit Spannungsschmerzen, gutartige und bösartige Lebertumore. Nach bisherigen inoffiziellen Informationen von Bayer wurde im Epilepsiezentrum Cork keine klinische Studie durchgeführt. Zweifel sind aber angebracht. Denn es stellt sich die Frage, warum der ersatzdienstleistende Gebhard Stein in Cork ein Jahr vor der Zulassung das Medikament mit der Versuchsnummer SH 8.0714 an die Patienten verteilen musste. Medikamente ohne Namensangabe gibt es nur bei noch nicht zugelassenen Medikamenten in klinischen Prüfungen. Noch bleibt einiges ungeklärt. Auch wie lange und wie hoch dosiert die Versuchssubstanz verabreicht wurde und die jungen Männer den Versuchen ausgeliefert waren.
Wenn das Mittel erst 1973 die Zulassung bekommen hat, eben auf dem Markt eben angeboten werden zu dürfen, dann funktioniert eigentlich eine Anwendung vorher nur im Rahmen einer klinischen Prüfung, die auch angemeldet sein musste. Auch das war seinerzeit schon notwendig, dass man zumindest eine Ethikkommission hatte, die das mitentscheiden musste. Es war notwendig, dass es auch einen Prüfplan gibt. Es war notwendig zu klären, wem soll dieses Mittel gegeben werden. Also das heißt, wir haben eine Situation gehabt, wo man eigentlich wissen können musste, was man da tat.
Gerd Gläske ist Professor an der Universität Bremen im Bereich Public Health, Schwerpunkt Arzneimittelversorgungsforschung und Arzneimittelmarkt.
Die Anwendung jedes Arzneimittels setzt eine intensive Aufklärung voraus, insbesondere dann, wenn es sich um ein nicht zugelassenes Arzneimittel handelt, dann muss ich den Patienten aufklären darüber, welche Probleme mit diesem Mittel zusammenhängen können, wie die Wirkweise ist, und ich muss eine Zustimmung haben.
Ich möchte noch mehr über Androcur erfahren. Schorsch muss 16 gewesen sein, als man ihm die noch nicht zugelassene Substanz täglich verabreichte. Ich suche einen Mediziner, der Erfahrung mit dem Medikament hat. In Berlin verabrede ich mich mit dem Arzt Christoph Schuler, der seinen Patienten seit 17 Jahren Androcur verschreibt.
Ich setze das Medikament Androcur bei transidenten Menschen ein, bei ganz konkret Mann zu Frau Transsexuellen, und wende es an, um die Verweiblichung zu verbessern. Durch die Testosteronblockade, also Androcur ist ein synthetisch hergestelltes Gestagen, was eine gestagene und eine Androgenrezeptor blockierende Wirkung aufweist, werden verweiblichende Effekte deutlicher. Und dazu gehört neben dem verminderten Bart- und Haarwachstum, neben dem Stopp der Glatzenbildung oder dem Ausfall der androgenetisch bedingten Haarverlustes auf dem Kopf, auch eine weichere Haut, auch eine veränderte Stimmungslage und vor allem auch das Brustwachstum, ja.
Christoph Schuler geht meinen Fragen nicht aus dem Weg. Er weiß, dass Androcur ein umstrittenes Medikament ist, vor allem wegen seiner Nebenwirkungen.
Was sind die Hauptnebenwirkungen, die gefürchteten Nebenwirkungen? Zum einen die psychischen, sprich Depressionsauslösung, Stimmungsveränderungen, die sind in der Tat häufig. Hier ist allerdings zu überlegen, ob nicht auch einfach ein schneller Abfall des körpereigenen Testosteronspiegels Depressionen auslöst. Ich mache, bevor ich Androcur einsetze oder bevor ich überhaupt Hormone gebe, einen Ultraschall der Leber, kontrolliere die Leberwerte während der Behandlung regelmäßig und mache auch seriell im Behandlungsverlauf Folgeuntersuchungen, Ultraschall der Leber, und habe noch keinen einzigen Lebertumor entdeckt. Das ist also eine sehr seltene Nebenwirkung, die dokumentiert ist, darf man nicht aus dem Auge verlieren, aber die nicht sehr häufig ist. Einzelne Thrombosefälle hatte ich in den letzten Jahren schon auch mal gehabt.
In der klinischen Studie der Hamburger Universitätsklinik Eppendorf von 1977 im Auftrag der Schering AG gab man Studienteilnehmern 300 Milligramm Androcur wöchentlich, den meisten Männern sogar 100 Milligramm täglich.
Die Dosierungen für die sogenannte chemische Kastration liegen bei 300 Milligramm und höher pro Woche. Wir reden in der Transitionsbehandlung von Dosierungen zwischen 5 und 10 Milligramm derzeit. Auch wenn es 25, 50 oder 100 wären, ist da immer noch eine gewisse Diskrepanz. Unter der 10 Milligramm Dosierung ist das sexuelle Verlangen und die sexuelle Funktionsfähigkeit nicht aufgehoben. Sie ist vermindert, aber ein Sexualleben ist noch möglich, was für viele Frauen auch wichtig ist und weiterhin wichtig bleibt. Wenn alles auf Null runtergefahren werden würde, wäre die Akzeptanz noch viel weniger. Viele Frauen finden es entlastend und angenehm und bevorzugen von sich aus etwas höhere Dosierungen, um genau diesen Effekt hinzukriegen. Keine Libido, also kein sexuelles Verlangen, aber die meisten schätzen ihr Sexualleben, und das ist unter diesen niederen Dosierungen weiterhin möglich.
Frank Stephan, der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Kork, weilt auf Dienstreise in Berlin. Ich möchte nochmal mit ihm sprechen, und er kommt in mein Büro. Die Fragen hatte ich ihm auf Wunsch zur Vorbereitung per E-Mail zugeschickt. Bevor ich das Mikrofon einschalte, sagt er mir, die Geschichte mit Androcur sei nun wirklich belanglos und kein Skandal wert.
Ich gehe aber davon aus, dass Androcur an dieser Stelle tatsächlich zwar vor seiner Zulassung, aber wenn man weiß, wie lange so ein Medikament braucht, bis es zugelassen wird, ist, sage ich mal, ein Jahr vor Zulassung oder so schon vergleichsweise weit. Ich weiß von damals wirklich auch nicht, dass es mehr Patienten gegeben hätte, die das in Kork bekommen hätten. Ich kann das weder ausschließen noch definitiv sagen. Auch zu der Frage, ob es dafür irgendeine Aufwandsentschädigung oder Vergünstigung oder sonst was gegeben hätte, habe ich keine Informationen finden können.
Frank Stephan plagen keine Zweifel, ob die Vergabe richtig war.
Wir haben aber als ein Haus der Spitzenversorgung für Menschen mit sehr schweren Behinderungen immer wieder auch mit Fällen zu tun, wo sie mit den handelsüblichen Wald- und Wiesenpräparaten eben nichts ausrichten. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Frage, ob man Palliativpatienten Morphium geben darf, weil Morphium, wie wir wissen, abhängig macht. Die Frage, ob Sie einem Patienten, der noch eine Lebenserwartung von 3 Monaten hat, ein wirksames Schmerzmittel geben oder nicht, mit dem Hintergrund, ob es dann abhängig macht, das ist natürlich abzuwägen. Und bei einem sterbenskranken Patienten kommen Sie da vielleicht zu einer anderen Entscheidung. Also es ist immer eine Abwägungsfrage.
Schorsch und die anderen jungen Männer werden vermutlich nicht in der Lage sein, Aufklärung einzufordern.
Ja, aber ich sag mal, entschuldigen könnte mich ja nur der Patient. Ich kann ja bestenfalls um Entschuldigung bitten. Aber auch an dieser Stelle muss ich sagen, dazu sehe ich aufgrund der mir heute bekannten Fakten keinen Anlass, denn es stellt sich mir wirklich so dar, dass jedem Menschen, der als Patient nach Cork gekommen ist, versucht wurde, bestmöglich nach dem Interesse des betroffenen Patienten zu helfen. Dass dabei Menschen auch irren können, unbestritten. Aber dass bewusst gesagt wurde, ach, da ist jetzt mal jemand, den nützen wir jetzt mal für unsere anderen Interessenlagen, davon gehe ich nicht aus. Und deshalb sehe ich an dieser Stelle im Moment auch tatsächlich keinen Grund, um Entschuldigung zu bitten.
Plötzlich wuchsen Schorsch Brüste. Medikamententests an Männern mit geistiger Behinderung. Ein Feature von Charlie Kowalczyk. Sie hörten eine Koproduktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk 2016. Es sprachen Robert Glatzeder, Mirko Böttcher, Joachim Schönfeld und Ilka Teichmüller. Ton und Technik Jean Schimschak. Regie Heide Schwochow.